ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Haftstrafen von 4,5 bis 6 Jahren. Das ist das Urteil des Berliner Kammergerichts für 4 mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamistischen Hamas. Die Männer stammen aus dem Libanon und haben nach Überzeugung des Gerichts für die Hamas in Europa agiert. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Mohrling zu den Hintergründen.
Der erste Strafsenat des Berliner Kammergerichtssaals erwiesen an, dass die Angeklagten als Auslandsoperateure der Hamas Erddepots für Waffen in Bulgarien und Dänemark betreut bzw. ausgeräumt hatten. In einem bereits vor Jahren angelegten Depot in Bulgarien wurde bei den Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt später unter anderem eine Kalaschnikow und 4 Pistolen gefunden. Außerdem sollen die Angeklagten in Polen mehrfach vergeblich vergrabene Waffen gesucht und nicht gefunden haben. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Die Angeklagten haben nach Feststellung des Kammergerichts zum Teil direkten Kontakt zu einem sehr hochrangigen Hamas-Funktionär im Libanon gehalten, haben sich persönlich mit diesem ausgetauscht. Er habe ihre Aktionen koordiniert, ihnen konkrete Aufträge gegeben und dafür Sorge getragen, dass diese auch ausgeführt werden.
Der hochrangige Kontakt der Angeklagten soll Khalil al-Karas gewesen sein, stellvertretender Kommandeur der Al-Qassam-Brigaden des militärischen Arms der Hamas im Libanon. 2 Wochen nach dem Terroranschlag auf Israel im Oktober 2023 war er durch einen israelischen Luftangriff getötet worden. Bei der Beerdigungszeremonie hatte einer der Angeklagten den Leichnam des Hamas-Funktionärs an vorderer Stelle mitgetragen, hieß es im Urteil unter anderem. Waffendepots in Europa seien aber bereits weit vor 2023 durch die Hamas angelegt worden, um möglicherweise Anschläge vor allem gegen israelische, jüdische und andere Einrichtungen zu begehen. Auch wenn das weder abstrakt noch konkret geplant gewesen sei, hieß es im Urteil. Selbst wenn die Geokoordinaten unter anderem der israelischen Botschaft in Berlin oder die der US-Airbase in Ramstein bei den Angeklagten gefunden worden waren. Verteidiger Jörg Fratzkis Mandant hatte ein Teilgeständnis im Prozess abgelegt. Alle 4 Angeklagten hatten die Mitgliedschaft in der Hamas bestritten.
Unser Mandant hat selber eingeräumt, dass er in Bulgarien für Al-Karas nach einem Waffendepot gesucht hat, das auch fotografisch festgehalten und an den weitergereicht hat. Aber die Beweisaufnahme hat in keinerlei Weise ergeben, dass das im Zusammenhang mit der Hamas steht. Und auch im Übrigen konnte die Beweisaufnahme, wir haben in Polen keine Waffen gefunden, auch in Dänemark nicht ergeben, dass hier in irgendeiner Form ein Hamas-Zusammenhang besteht.
Die Aussagen der Angeklagten gegen Ende des Prozesses bezeichnete die vorsitzende Richterin im Urteil teilweise als sehr fantasievoll und wenig glaubhaft. Gegen das Urteil ist die Revision möglich.
Ulf Mohrling war das über das Urteil des Berliner Kammergerichts gegen 4 mutmaßliche Mitglieder der radikal-islamistischen Hamas. Die hohen Spritpreise als Folge des Iran-Krieges beschäftigen Autofahrer und Politik weiter. Auf der Verkehrsministerkonferenz in Lindau am Bodensee und auch im Bundestag wurde heute über politische Maßnahmen gesprochen. Wer aber in den Osterferien mit dem Auto verreisen möchte, wird davon wohl eher nicht profitieren. Womit Autofahrerinnen und Autofahrer zu rechnen haben und welche Entlastungen heute diskutiert wurden, das fasst RBB24-Inforadio-Reporterin Johanna Sagmeister zusammen.
Der Tag beginnt mit einer kurzen Verschnaufspause an der Tankstelle. Die ersten Preise am Mittwochmorgen deuten auf eine leichte Entspannung hin. Schon am Dienstag hatten die Spritpreise für Diesel und Super etwas nachgegeben, wie Daten des ADAC zeigen. Trotzdem liegen die Spritpreise immer noch auf einem sehr hohen Niveau von über 2 Euro, so Claudia Löffler vom ADAC Berlin-Brandenburg. Einen zusätzlichen Anstieg aufgrund der Osterferien erwartet sie allerdings nicht.
Früher war es ja so, dass bestimmte Tage, also zum Beispiel vor Ferienbeginn, die Spritpreise in den Tankstellen besonders hoch waren. Das ist nicht mehr so. Einen Unterschied gibt es auch nochmal, wenn man auf der Autobahn tankt. Da gibt es tatsächlich viel höhere Preise, als wenn man jetzt einfach mal von der Autobahn abfährt. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher erkundigen, wo dann die günstigsten Preise auch zu haben sind.
Bestimmte Tage anzupeilen oder zu meiden, lohne sich also mit Blick auf die Spritpreise nicht mehr. Um Geld zu sparen, sollten Autofahrer stattdessen zur richtigen Tageszeit tanken.
Was man auf jeden Fall machen sollte, ist am besten abends tanken. Da sind die Kraftstoffpreise immer noch am günstigsten. Also den teuren Morgen am besten meiden und auch wirklich die Preise vergleichen. Da gibt es teilweise zwischen den unterschiedlichen Tankstellen Preissprünge. Und wenn man dann zur Tankstelle fährt, dann sollte man durch eine App das dann auch nochmal anschauen, wo wirklich der günstigste Preis gerade zu haben ist.
Die weitere Preisentwicklung an den Zapfsäulen ist angesichts der volatilen Lage schwer vorherzusagen. Auch weil sich die Preisspanne zwischen Rohöl- und Spritpreisen seit dem Iran-Krieg deutlich erhöht hat. Der Bundestag will morgen gegensteuern, mit einer Verschärfung des Kartellrechts und der Regel, dass Spritpreise nur noch einmal, nämlich um 12 Uhr mittags, erhöht werden dürfen. Auf Länderebene reicht das einigen Verkehrsministern nicht. Auf der Verkehrsministerkonferenz am Bodensee fordert eine Mehrheit, dass eine extra Steuer auf überhöhte Gewinne von Mineralölkonzernen eingeführt wird. Auch Brandenburgs SPD-Verkehrsminister Robert Krumbach gehört zu den Unterstützern.
Dazu gehört einfach, dass wir die Gewinne der Mineralölkonzerne abgreifen, dass wir denen sagen, ihr könnt keine Gewinne machen. Wenn ihr die machen wollt, dann greifen wir mit einer Übergewinnsteuer zu und das muss auch ganz schnell kommen.
Bundeskanzler Friedrich Merz sieht diese Maßnahme allerdings skeptisch, wie er heute im Bundestag sagte. Gleichzeitig betonte er, dass es weitere Maßnahmen bräuchte, um Bevölkerung und Wirtschaft zu entlasten. Seiner Meinung nach sei das, Zitat, beste Mittel, eine Beendigung des Krieges im Iran.
Unsere Reporterin Johanna Sagmeister war das über die Debatte zu den hohen Spritpreisen. Tja, oder man weicht gleich auf die Schiene aus und lässt das Auto stehen, auch im Regional- und Nahverkehr. Und da wären wir bei der Berliner S-Bahn ein ewiger Problemfall. Deswegen hat sich heute der Mobilitätsausschuss des Abgeordnetenhauses mit der schlechter werdenden Zuverlässigkeit der S-Bahn beschäftigt. Aktuell liegt die Pünktlichkeit nämlich nur bei 93%, wie das Unternehmen im Ausschuss bekannt gab. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel hat zugehört.
Ein überraschend frostiger Winter, dazu der Brand im Bahnhof Wedding durch eine Feuerwerksrakete, der massive Stromausfall im Südwesten, der unter anderem eine Werkstatt der Bahn vom Netz nahm und natürlich all die anderen Probleme, die man bei der S-Bahn bereits kennt. Der Start ins Jahr 2026 war kein leichter, sagt der Bahnbevollmächtigte für Berlin Alexander Kaczmarek. Im Schnitt erlebe man bei der S-Bahn zurzeit rund 125 Störungen am Tag. Dennoch betont Kaczmarek,
Worte wie marode, Krise und es bricht zusammen, würde ich jetzt mal unter dichterischer Freiheit einordnen. Ganz so weit sind wir nun Gott sei Dank doch noch nicht.
Dennoch kämpfe die S-Bahn, neben technischer Schwächen bei Zügen und Infrastruktur, auch mit externen Einflüssen, etwa Personen oder Gegenständen im Gleis oder medizinischen Notfällen in den Zügen. Diese hätten teils gravierendere Auswirkungen als technische Defekte. Carsten Preißel, aktuell kommissarischer S-Bahn-Chef, verweist zudem auf den seit Jahren bekannten Mangel an Abstellgleisen oder dritten Bahnsteigkanten, die vor allem den Betrieb des Rings schwierig machten. Aktuell prüfe die S-Bahn Verbesserungsmaßnahmen, so Preißel, um etwa Gleisanlagen mit Zäunen zu schützen und Notarzteinsätze effizienter zu koordinieren, damit Unterbrechungen möglichst kurz gehalten werden. Das Ziel, so Preißel, sei in diesem Jahr eine Zuverlässigkeit von über 96%.
Die Probleme der Berliner S-Bahn, also Thema im Abgeordnetenhaus. Sebastian Schöbel informierte. Und ob das Jahresziel 96% plus Pünktlichkeit erreicht wird, das werden wir dann prüfen. Tja, und viele warten schon sehnsüchtig auf den ersten Spargel. Und da gibt's ziemlich gute Nachrichten. In den Dämmen unter der Folie ist es kuschelig warm. Der Spargel ist deswegen jetzt nicht mehr aufzuhalten, treibt aus. Ostern wird's reichlich geben. RBB24-Reporterin Iris Wussmann hat sich das heute in Dürrenhofe bei Lübben in der Lausitz etwas genauer angeschaut.
Der Wind pfeift über das Spargelfeld und zerrt an den Folien, mit denen die Dämme abgedeckt sind. Einige sogar doppelt mit einem Minitunnel, der für Gewächshausatmosphäre sorgt. Hier wurden schon die ersten 40 Kilo geerntet.
So, gucken wir mal.
Aber hier sehen Sie schon, hier drunter.
Da beut sich's.
Hier haben wir schon die erste Stange. Da ist die zweite Stange, ja. Schöne gerade Stange. Die Köpfe sehen auch sehr gut aus.
Spargelchef Marco Kabitschke ist zufrieden. Wenn es morgen nicht mehr so windig ist, geht's hier ans Stechen.
Geht's dann in die volle Saison 2026 rein. Wir fangen jetzt an und wir werden noch jeden Tag stechen. Es wird tendenziell jetzt immer mehr. Dann lohnt sich das. Ja klar, am Anfang ist es noch ein bisschen mehr suchen. Aber wie gesagt, der Spargel wächst jetzt durch. Der hält nicht mehr an.
Wenn er wächst, dann wächst er, meint auch der Chef der Agrargenossenschaft Uwe Schiebern. Bei 12 Grad im Damm legt er los.
Wir haben auch Temperatursensoren in den Dämmen, wir wissen schon Bescheid. Jetzt sind wir so bei 13 Grad unten an der Knospe vom Spargel. Natürlich, wenn es regnet und wir haben nur so Temperaturen um 7, 8 Grad. Klar gibt es dann nochmal eine kleine Delle, aber der Spargel ist jetzt gestartet. Und wir sind uns eigentlich sicher, dass wir zu Ostern ausreichend Spargel im Verkauf haben werden.
Auf insgesamt 38 Hektar wird angebaut. Nicht alle Flächen sind doppelt abgedeckt, sondern teils auch nur mit weißer Folie belegt, um die Ernte rauszuzögern. Hier geht es dann erst Ende April los. Dann wird das Kilo so um 12 Euro kosten. Der erste Spargel der Saison wird für 18 Euro im Hofladen verkauft. Kunden wie Helmut aus Berlin greifen trotzdem zu.
Ich habe geguckt und dann habe ich ihn gekauft.
Ja, Dürnhofer Spargel kennen Sie also?
Ja, na klar, das schon länger, über Jahrzehnte schon.
Der erste muss es jetzt sein? Der ist ja noch ein bisschen teurer, ja? Muss
man ja sagen. Wir kaufen ja nur Spargel, wenn es Spargelzeit ist. Also nicht hier im Supermarkt Griechenland und sehr gut herkommen. Einheimisch zählt.
Die Fans stehen also schon bereit für den ersten Spargel der Saison und der ist in den Startlöchern. Die Informationen von rb24-Reporterin Iris Wussmann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im rbb und in der ARD-Mediathek.
Von Manuela Wagner und Silja Sodke. In Berlin-Lichtenberg ist Monique Falk mit Entrümpler Sebastian Kliewe auf einer Entdeckungsreise der besonderen Art.
Das ist die nächste Wohnung, die wir beräumen. Kannst du ja mal gucken, ob du was Schönes findest.
Mega schön. Und da ist jedes einzigartig.
Monique Falk stöbert, findet in der Wohnung eine Porzellankäseglocke und einen Briefbeschwerer aus Kristall. Hier in dieser Wohnung hat eine ältere Dame gelebt, die ins Pflegeheim musste. Der Entrümpler Sebastian Kliewe, der Monique oft anruft, bevor er eine Wohnung auflöst, freut sich, wenn die Vintage-Sammlerin ein paar Schätze findet. Denn die junge Frau hat später noch etwas vor damit.
Es ist so, dass ich die Nacht davor nie schlafe, weil ich immer dieses Fieber habe. Ich bin ganz neugierig, bin ganz aufgeregt. Es fühlt sich immer auch ein bisschen befremdlich an, weil du dringst in ein fremdes Leben ein. Hier hat bis vor kurzem jemand gewohnt. Es ist immer ein bisschen ambivalentes Gefühl. Es ist Freude, Neugier, aber es ist natürlich auch ein bisschen traurig.
Entrümpler Sebastian Kliewe hat mehr als 1000 Wohnungen ausgeräumt. Er macht den Job schon seit 20 Jahren.
Jede Wohnung ist anders. Wir haben von der verrücktesten Messi-Wohnung über die größte Villa eines Schauspielers alles schon erlebt. Ganz traurige Geschichten, ganz lustige Geschichten. Ja, als Entrümpler sieht man letztendlich alles.
Wenn er in eine Wohnung kommt, zollt Sebastian Kliewe den Menschen, die hier lebten, erst einmal Respekt.
Normalerweise setze ich mich immer noch mal eine halbe Stunde irgendwo hin und lasse die Wohnung immer so ein bisschen auf mich wirken. Ist komisch, aber letztendlich kriegt man ein Gefühl für die Wohnung und erst dann beginnt er meine Arbeit.
Nun ist aber Vintage-Liebhaberin Monique Falk erstmal am Zug. Sie schaut sich mit viel Respekt und Bedacht in der Wohnung um. Nach einer Stunde ist alles durchstöbert. Heute nimmt Monique Falk einige schön bemalte Teller, die Käseglocke und eine blau-weiße Vase mit. Zahlen muss sie nichts. Wenn sie allerdings mit ihrem Transporter kommt, der dann vollgepackt ist mit Möbeln, zahlt sie dafür auch schon mal 800 Euro. Ortswechsel. In Oberschöneweide ist Moniques türkise Remise das Schatzkästchen der Vintage-Sammlerin. Vor 5 Jahren hat sie hier ihren Laden Heimartmöbel eröffnet und sich einen Traum erfüllt, den sie schon als Kind hatte.
Eigentlich hat das angefangen mit der Müllkippe bei meiner Oma. Also ich war schon, glaube ich, als 5-6-Jährige auf einer Müllkippe und habe immer nach den kleinen Schätzen gesucht, die mit nach Hause genommen und habe mich daran erfreut.
Später hat Monique als Schauwerbegestalterin für einen großen Modekonzern Läden ausgestattet. Auch da landeten viele schöne Gegenstände einfach auf dem Müll.
Na, mein Ziel ist, so viel wie Sachen wie möglich zu bewahren. Ich finde es verrückt, wie viele Sachen jeden Tag weggeschmissen würden. Das ist doch Wahnsinn. Das ist eine Handwerkskunst. Das kann sich heutzutage kaum jemand mehr leisten.
Deshalb möchte Monique, dass sich bei ihr jeder Mensch etwas leisten kann. Zwischen 1 und 700 Euro kosten ihre Schätze. Viele hat sie in Schuss gebracht und restauriert. Mittlerweile kommen auch Theater- und Filmleute und suchen hier Requisiten. Heute, am Ende des Tages, dekoriert Monique Falk noch einige der Fundstücke, die sie heute in der Wohnung in Lichtenberg ergattert hat, um so ihre Kunden zu inspirieren.
Das kommt jetzt in diverse soziale Netzwerke und ich dekoriere das, damit natürlich jeder, auch derjenige, der wenig Fantasie hat, sich etwas vorstellen kann.
Sobald ihre Bilder online glänzen und alte Schätze im neuen Licht funkeln, hofft Monique natürlich, dass der Vintage-Kreislauf wieder ordentlich Fahrt aufnimmt.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle 4 Staffeln finden Sie zum Beispiel in der ARD Sounds App.